Für viele Christen steht Jerusalem besonders an den Passions- und Ostertagen im Blickpunkt des Interesses. Zahlreiche Pilger vergegenwärtigen sich die Leiden Jesu, indem sie die historischen Stätten aufsuchen. Dabei spüren sie auch etwas von der ganz besonderen Lebenssituation in dieser Stadt, die nicht nur für Christen eine heilige Stadt ist. Für Juden ist sie seit Jahrtausenden religiöser Sehnsuchtsort und politische Hauptstadt, und auch für Muslime ist sie eines ihrer wichtigsten Heiligtümer. Daran hat auch die Entscheidung von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, nichts geändert. Leben in Jerusalem, wie Christen, Juden und Muslime dort unter diesen Bedingungen zusammenleben, hat Tim Aßmann für Camino in HR2 Kultur beobachtet.
Sprechchöre und Rangeleien in Jerusalems Altstadt. Die muslimischen Freitagsgebete in der Al-Aqsa-Moschee sind vorüber. Und ein Teil der Gläubigen macht seinem Frust über das Luft, was Tage zuvor in Washington erklärt wurde. Donald Trump sieht also in Jerusalem die Hauptstadt Israels. Die muslimischen Besucher des Freitagsgebets in der Altstadt kennen kein anderes Thema. Empörung und Wut überwiegen. Ein Mann Mitte 50 in schwarzer Lederjacke bleibt stehen. Glaubt er, dass ein Volksaufstand der Palästinenser die richtige Antwort auf die Erklärung des US-Präsidenten ist?
Die Vater, this is not necessary.
Eine Intifada ist nicht nötig. Ich möchte Sie etwas fragen. Darf ich Ihr Haus meinem Freund geben oder meinem Schwager? Jerusalem gehört nicht Trump und er kann es nicht einem anderen schenken. Ich wurde hier geboren und meine ganze Familie auch. Meine Familie lebt seit 500 Jahren in Jerusalem. Wir lebten hier mit Juden zusammen, in Frieden.
In Jerusalem from 500 years before. We have Jews here. We live with him together with peace.
Die Gläubigen strömen vom Tempelberg, auf dem die Al-Aqsa-Moschee steht, zurück durch die engen Altstadtgassen in Richtung Damaskustor. Ein älterer Mann im langen, eleganten Mantel, darunter Anzug und Krawatte, fällt mir auf. Was hält er von Donald Trumps einseitigem Schritt, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen?
It's not for Israel, it's not for
Es gehört nicht Israel. Ich sehe es als offene Stadt, die allen gehören sollte. Allen, die Frieden wollen. Ich bin jetzt 70 Jahre alt und habe hier nie Frieden erlebt.
Es gibt dieses arabische Sprichwort, ein Jahr in Jerusalem ist wie zwei Jahre woanders. Ich glaube, das ist genau, weil das fängt das ein. Jerusalem ist einfach intensiv, komplett unfähig zum Smalltalk. Und wirklich eine Stadt, eben, ja, die wirklich vibriert.
Nikodemus Schnabel, groß gewachsen, stämmig, dunkler Vollbart, steht auf dem Kirchenturm der Domitio-Abtei und schaut über die Stadt, die ihn nun schon so viele Jahre nicht mehr loslässt. Eine Stadt, die so vielen so viel bedeutet und um die in ihrer langen Geschichte immer wieder gerungen wurde. Der Benediktinermönch zeigt hinüber zum Zionstor, wo noch immer Einschusslöcher an die Kämpfe im Sechstagekrieg 1967 erinnern. Jerusalem, sagt Nikodemus Schnabel, ist eine Stadt, die den Menschen, die in ihr leben, viel abverlangt.
Das ist mehr als Zuneigung, das ist Liebe. Also ich bin in diese Stadt unsterblich verliebt. Aber vielleicht bin ich mittlerweile, wie auch bei einer guten Liebe, schon längst über diese Verliebtheit hinweg, die alles rosarote Brille sieht, sondern ich sag mal, ich bin schon an der echten Beziehungsarbeit. Jerusalem ist so eine Stadt, die mich täglich küsst und beißt. Also eine Stadt, die ich wirklich liebe, aber die auch manchmal unglaublich viel kostet. Das muss man ehrlich sagen. Also Jerusalem ist jetzt nichts für naive Romantiker, die dann irgendwie die Welt sich schönreden. Jerusalem ist einfach wirklich ungefilterte Realität.
Eine Realität, die man vom Kirchenturm mit seinem 360-Grad-Blick über den jüdischen West- und den arabischen Ostteil der Stadt gut erkennen kann. 50 Jahre nachdem israelische Truppen den Ostteil im Sechstagekrieg eroberten, ist Jerusalem eine Stadt mit unterschiedlichen Verhältnissen. Nikodemus Schnabel zeigt in Richtung der großen arabischen Wohnviertel östlich der Altstadtmauern.
Und wenn man einfach fragt, okay, wie bietet sich Jerusalem da, muss man halt sagen, Jerusalem ist nicht gleich Jerusalem, sondern man kann natürlich ganz klar sehen, es gibt unterschiedliche Wohnverhältnisse, es gibt unterschiedliche Infrastrukturen natürlich. Das ist auch eine Realität und natürlich ist es schon eine Frage, ob nicht eine Quelle von Konflikten und Spannungen auch die ist, dass halt Bewohner von Ost-Jerusalem sagen, naja, es gibt halt Jerusalemer erster und zweiter Klasse.
Dann spricht der Benediktinermönch Nikodemus Schnabel über die hohe Arbeitslosigkeit und die grassierende Armut unter der arabischen Bevölkerung und darüber, dass in unmittelbarer Nähe der Mauern der Domitio-Abtei ein sozialer Brennpunkt liegt, der arabische Teil der Jerusalemer Altstadt. Nicht weit vom Kloster beteten im Sommer Zehntausende Muslime auf der Straße. Sie weigerten sich zum Gebet auf den Tempelberg mit der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom zu gehen. Israel hatte als Reaktion auf einen Terroranschlag im Juli, bei dem 2 Polizisten ermordet wurden, an den Zugängen zu dem Hügelplateau Metalldetektoren und Absperrgitter aufgestellt. Die Proteste gegen die Maßnahmen dauerten 2 Wochen und verliefen teils gewalttätig. Es gab Tote und Verletzte. Schließlich lenkte die israelische Regierung ein und nahm die Sicherheitsmaßnahmen zurück. Nikodemus Schnabel ist froh über die Beruhigung der Lage. Eine Prognose will er aber nicht wagen. Jerusalem ist unberechenbar, sagt der Mönch.
Es gibt ein sehr ausgeprägtes Selbstmitleid, eine sehr schwach ausgeprägte Selbstkritik. Und ich glaube, was es wirklich braucht, ist also Verständnis für die Sehnsucht der anderen. Also das war bei der Tempelberg-Krise, sage ich mal, wirklich auch symptomatisch. Das fehlende Verständnis für das Sicherheitsbedürfnis der Israelis, aus dem das ja alles gespeist war von palästinensischer Seite, und eben das fehlende Freiheitsbedürfnis der Palästinenser im Verständnis auf der israelischen Seite. Also das war ja genau der Punkt. Also da kann man es genau wieder ablesen. Die einen wollen Sicherheit und denen ist dann gerade mal die Freiheit vollkommen egal. Und die einen wollen Freiheit, denen ist die Sicherheit gerade mal vollkommen egal. Und da sind wir genau beim Grundthema. Und das wird halt in verschiedenen Phasen durchdekliniert in dieser Stadt.
Von der Domitio-Abtei sind es nur ein paar Fußminuten in die Altstadt. Munir Nusseibeh macht Pause in einem Café unterhalb des Tempelberges, den die Muslime der Stadt Al-Haram al-Sharif nennen. Nusseibeh kommt gerne hierher, sein Büro ist nicht weit entfernt. Der Mitdreißiger hat im Ausland studiert, dauerhaft leben will er nur in Jerusalem. Wie schon der Mönch Nikodemus Schnabel sagt auch Munir Nusseibeh von sich, er sei in Jerusalem verliebt. Die enge Verbundenheit zu dieser Stadt liegt bei ihm sozusagen in der Familie.
The Nusseibeh family is an ancient family in Jerusalem. It's one of the ancient families in Jerusalem.
Die Nusseibeh Familie ist eine der ältesten Jerusalems. Wir haben hier eine dauerhafte Präsenz seit dem 7. Jahrhundert, nur unterbrochen durch die Zeit der Kreuzfahrer. Eine wichtige Aufgabe, die wir seit Jahrhunderten haben, ist das Öffnen und Schließen der Grabeskirche.
And opening and closing the gate of the Church of Holy Sepulchre. For centuries.
Seine Familie habe der Stadt Jahrhunderte gedient, erzählt Munir Nusseibeh. Er habe das Gefühl, das auch tun zu müssen. Nusseibeh kennt den Alltag der Bewohner des arabischen Ostteils der Stadt sehr genau, aus juristischer Sicht. Er ist Anwalt und arbeitet in einem Büro, das die Al-Quds-Universität in der Altstadt betreibt. Dort werden Rechtsberatungen angeboten und es gibt reichlich Bedarf. Dafür sorgt schon der rechtliche Status der Palästinenser, die in den Teilen der Stadt leben, die 1967 erobert wurden. Israel hat diese Viertel annektiert und das ungeteilte Jerusalem zu seiner Hauptstadt gemacht. Die USA haben sich dieser Sichtweise angeschlossen. Die Palästinenser im Ostteil sind also auch nach Ansicht von Donald Trump Einwohner der israelischen Hauptstadt. Bürger Jerusalems sind sie aber nicht, sondern nur sogenannte Residenten, erklärt Munir Nusseibeh.
Der wichtigste Unterschied ist, dass einem der Status als Bürger nicht einfach entzogen werden kann und dass man politische Rechte hat. Ein Bürger kann sich an den Parlamentswahlen beteiligen. Ein Resident darf das nicht. Der größte Unterschied ist aber eben, dass der Residenzstatus widerrufen werden kann. Von 1967 bis heute hat Israel das Residenzrecht von mehr als 14.500 Palästinensern in Jerusalem widerrufen.
More than 14.500 residency statuses from Palestinians in Jerusalem.
Die Einwohner mit Residenzstatus dürfen zwar den Jerusalemer Stadtrat mitwählen, von israelischen Parlamentswahlen sind sie aber ausgeschlossen. Wenn die Behörden daran zweifeln, dass die Betreffenden noch dauerhaft in Jerusalem leben, kann der Residenzstatus aufgehoben werden, was in der Praxis auch tatsächlich passiert. In diesen und anderen Fällen versucht Anwalt Munir Nusseibeh zu helfen.
We also have a lot of parents.
Es kommen auch viele Eltern, denen es nicht gelungen ist, ihre Kinder als Residenten eintragen zu lassen. Vor allem Paare mit einem Partner aus dem Westjordanland oder aus Gaza haben dieses Problem. Wenn ein Resident von Jerusalem jemanden ohne Residenzstatus heiratet, bekommen die Kinder diesen Status nicht automatisch. Es ist ein langer Behördenweg erforderlich, um das Kind als Resident eintragen zu können.
The child is not immediately registered. You need to go through a long process
Zu Nusseibeh und seinen Kollegen kommen auch Menschen, deren Häuser die israelischen Behörden abreißen wollen, weil sie ohne Baugenehmigung errichtet wurden. Nach israelischem Recht sind diese Bauten damit illegal. Allein im vergangenen Jahr wurden 200 Häuser arabischer Familien in Ost-Jerusalem abgerissen. Aus Sicht der Betroffenen hatten sie gar keine andere Wahl, als ohne Erlaubnis zu bauen, denn Baugenehmigungen für arabische Antragsteller sind in Ost-Jerusalem äußerst selten. Gleichzeitig werden die jüdischen Siedlungen im Ostteil der Stadt immer weiter ausgebaut. Munir Nusseibeh war auch dabei, als viele Muslime in der Stadt gegen die Sicherheitsmaßnahmen an den Zugängen zur Al-Aqsa-Moschee protestierten. Die Moschee ist für ihn das wichtigste Symbol palästinensischer Identität, sagt er. Wie viele Palästinenser glaubt auch er, dass die Metalldetektoren nur ein Vorwand waren und Israel schleichend die Kontrolle über das Hügelplateau übernehmen wollte, das von einer jordanischen muslimischen Stiftung verwaltet wird. Als Munir Nusseibeh von den Protesten erzählt, davon, wie Zehntausende auf den Straßen beteten und schließlich den Abbau der Detektoren durchsetzten, leuchten seine Augen.
It was victory from the street. There are people who have never prayed in their lives.
Es war ein Sieg der Straße. Da waren Leute, die in ihrem ganzen Leben noch nicht gebetet hatten und nun in den Straßen vor der Moschee beteten. Einige meiner Freunde zum Beispiel. Die Leute hatten verschiedene Gründe. Manche gehörten zu den Parteien und den politischen Führern, die meisten aber nicht. Sie taten es, weil sie Jerusalem lieben und um zu schützen, was in Jerusalem wichtig ist.
Eine Bewegung der Straße, so beschreiben viele die Proteste der Muslime während der sogenannten Tempelberg-Krise. Israel gab schließlich nach. Das hat den Menschen im Ostteil Jerusalems viel Selbstbewusstsein gegeben. Munir Nusseibeh ist da nur ein Beispiel.
This gave the Palestinians a feeling of more strength.
Das gibt den Palästinensern ein Gefühl von Stärke. Sie haben gemerkt, dass sie keine Unterstützung brauchen, dass sie auch selbst etwas erreichen können und keine lokalen Politiker dafür brauchen. Ja, ich glaube, das hat etwas in den Menschen verändert. Es muss sich noch zeigen, wie sich das auf künftige Auseinandersetzungen mit der Besatzungsmacht auswirkt. Aber ich denke, es ist bedeutend.
Der Schneider Issa Kawasme sitzt in seiner Werkstatt in Sheikh Jarrah, einem arabischen Viertel außerhalb der Altstadt. Ruhig führt Issa die Nähte eines Kleides unter der Maschine hindurch. Der 55-Jährige ist ein Multitalent. Neben seinem Beruf als Schneider hat Issa mehrere kleine Novellen über das Leben in Jerusalem geschrieben. Im Sommer war Issa 2 Wochen lang aber vor allem Fotograf. Während der Proteste gegen die Sicherheitsmaßnahmen an der Al-Aqsa-Moschee war er jeden Tag unterwegs. Er machte Bilder von Demonstranten und israelischen Polizisten. Dazu schrieb er kurze Texte und postete alles auf Facebook. Zehntausende lasen seine Berichte. Facebook und andere soziale Medien hatten während der Proteste sehr viel mehr Einfluss auf die Menschen als die etablierte palästinensische Politik und auch als Palästinenser Präsident Abbas, sagt Issa.
Er hatte überhaupt keinen Einfluss auf die Entwicklung. Die gesamte Autonomiebehörde hat die ganzen 2 Wochen lang keine Rolle gespielt. Deshalb hat Abbas damals auch finanzielle Hilfen für die Demonstranten angeboten. Wir brauchen kein Geld. Wir haben auch nicht darum gebeten. Die Bevölkerung hier hat sich gegenseitig unterstützt. Alles, was wir wollten, ist unsere Würde. Die Leute haben bewiesen, dass das Ganze nicht politisch gesteuert ist. Und sie haben einen Sieg errungen, nur weil sie daran geglaubt haben.
Von der Solidarität, die er damals erlebte, schwärmt er nun. Das neue Selbstbewusstsein, von dem der Rechtsanwalt Munir Nusseibeh sprach, dem Schneider Issa Kawasme ist es ins Gesicht geschrieben. Auch er glaubt, dass die Proteste nachwirken werden.
Es ist noch nicht vorbei. Ich glaube, es wird den Leuten jetzt um ihren Status als Bewohner Jerusalems gehen und nicht mehr nur um Al-Aqsa. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Proteste wiederholen. Die Leute müssen hier die ganze Zeit Druck aushalten. Und dann war da diese friedliche und mächtige Demonstration. Israel kann gegen diese Art der Mobilisierung nichts machen. Es geht um unsere normalen Rechte und gegen die Besatzung.
Zurück in der Altstadt, im muslimischen Viertel und in einer Institution. Das Restaurant der Familie Jafar liegt an einer schmalen Gasse. Es ist weit über die Grenzen Jerusalems hinaus bekannt für seine arabischen Süßigkeiten, besonders für Knafe, eine warme und äußerst klebrige Süßspeise mit Quark. Adnan Jafar ist einer der Geschäftsführer. Er lässt den Blick durch die zwei Räume des Restaurants schweifen. Gut die Hälfte der Tische ist besetzt. Die Geschäfte könnten besser gehen, sagt Adnan.
Es kommen weniger Touristen und auch nicht mehr so viele jüdische Israelis wie früher. Auch die Palästinenser aus den Vierteln hier in Ost-Jerusalem kommen nicht mehr so zahlreich. Vielleicht haben sie Angst, vielleicht wollen sie aber auch nur nicht von der Armee durchsucht werden. Sie vermeiden also herzukommen und das trifft uns hart.
Das Restaurant der Familie Jafar gibt es schon seit 1951. Vor Adnan führten sein Vater und sein Großvater die Geschäfte. Und nach Adnan werden seine Kinder übernehmen. Wie wird ihr Alltag hier künftig aussehen? Adnan Jafar klingt nicht optimistisch.
Früher war das Leben hier leichter, so vor 30, 40 Jahren, zu den Zeiten von meinem Vater und Großvater. Die Besatzung hat es hier schwieriger gemacht, für die Menschen, die hier leben und auch für die Ladenbesitzer. Man hat immer mehr das Gefühl zu ersticken.
Unterwegs in Siwan, einem arabischen Viertel, das direkt an die Altstadtmauern grenzt. Betty Hirschman hat sich Zeit genommen. Die jüdische Israelin, die aus den USA stammt, gehört zu Ir Amim, einer Nichtregierungsorganisation, die auf den Siedlungsbau in Ost-Jerusalem aufmerksam machen will. Ir Amim führte auch schon Bundesaußenminister Gabriel durch die Stadt. In Silwan wurden in den vergangenen Jahren viele Häuser arabischer Familien von jüdischen Siedlerorganisationen übernommen. Manche Häuser wurden ihren Eigentümern abgekauft. In anderen Fällen war es so, dass die Siedler erfolgreich Rechtsansprüche ehemaliger jüdischer Eigentümer geltend machten, die ihrer Darstellung nach vor der israelischen Unabhängigkeit 1948 in den Gebäuden lebten oder denen die Grundstücke gehörten. Silwan mit seinen historischen Ausgrabungsstätten und seiner Nähe zur Altstadt steht im Mittelpunkt dieser Hausübernahmen durch Siedler, erzählt Betty Hirschman.
This is where you have your very gung-ho settlers like you would see in outposts in the West Bank.
Hier finden Sie die absolut überzeugten Siedler, wie man sie auch in Außenposten im Westjordanland antrifft. Man kann sich vorstellen, welches ideologische Bekenntnis nötig ist, um hier mitten in einer feindlich gesinnten palästinensischen Umgebung, die einen nicht willkommen heißt, quasi mit dem Fallschirm abzuspringen, Häuser zu übernehmen und seine Kinder in kugelsicheren Jeeps zur Schule zu bringen. Dazu muss man wirklich unbedingt hier leben wollen.
Betty Hirschman geht eine Straße hinauf. Am oberen Ende sieht man die Mauern der Altstadt. Wenn man sich umdreht und den Blick hinunter über die Dächer von Silwan schweifen lässt, sieht man die israelischen Fahnen auf einzelnen Häusern. Die Fenster sind vergittert, an den Mauern ist zum Teil Stacheldraht montiert. Betty Hirschman holt eine Karte heraus.
These people are facts on the ground. You know, look at this map.
Diese Leute schaffen Fakten. Alle diese blauen Punkte auf der Karte stehen für Siedlungsaktivität innerhalb der Altstadt und um sie herum. In Sheikh Jarrah lagen Pläne viele Jahre auf Eis und werden nun wieder aufgenommen, inklusive des Baus einer sechsstöckigen jüdischen Religionsschule am Eingang des Viertels. Nichts könnte brandgefährlicher sein als das.
Okay, there could be nothing more inflammatory.
Wenn sie mit Palästinensern in Ost-Jerusalem spreche, treffe sie oft auf Furcht, erzählt Betty Hirschman. Die Leute hätten zum Beispiel Angst, ihren Residenzstatus oder ihr Haus zu verlieren.
Man muss sehen, welcher Druck da insgesamt aufgebaut wird. 80% der Bevölkerung von Ost-Jerusalem gilt als arm. Es fehlt an städtischen Leistungen und Infrastruktur. Kulturelle und politische Einrichtungen wurden geschlossen. Es gibt eine Zunahme von Hauszerstörungen. Allein im letzten Jahr waren es mehr als 200. Es werden Häuser übernommen und jeden Tag neue Fakten geschaffen. All das führt zu einer Verdrängung aus dem Herzen von Jerusalem in die Gebiete hinter der Sperrmauer.
Shu'afat ist so ein Stadtteil hinter der Sperrmauer. Israel hat die Mauer als Schutz vor Terrorangriffen errichtet. Sie schafft aber auch territoriale Fakten und zementiert an manchen Orten im wortwörtlichsten Sinne die Teilung. Shu'afat gehört zu Jerusalem, ist aber durch die Mauer von der Stadt getrennt. Wenn die Einwohner in die Stadt wollen, müssen sie durch einen israelischen Checkpoint. Lange Wartezeiten sind die Regel. Shuafat ist aber auch weitgehend von der städtischen Infrastruktur abgeschnitten. Müllberge türmen sich. Es stinkt bestialisch. Sogar vor dem Eingang einer Schule liegt der Abfall. Youssef McCamer ist Lokalpolitiker in Shuafat. Er steht der Fatah von Palästinenserpräsident Abbas nahe.
Schauen Sie es sich an. Wenn mal ein Müllwagen kommt, dann nur für eine halbe Stunde. Wir bräuchten hier 24 Stunden Müllabfuhr. Es reicht nicht.
Youssef McCamer klagt auch über die Kanalisation und zu wenige Klassenzimmer. Auf den Besucher wirkt Shuafat, nur wenige Kilometer vom Jerusalemer Stadtzentrum entfernt, wie dritte Welt. Die Straßen bestehen aus Schlaglöchern, die durch etwas Asphalt miteinander verbunden sind. Lokalpolitiker Youssef zeigt auf eine Gruppe von 10-stöckigen Häusern. Sie wurden ohne jede bauliche Abnahme errichtet, erzählt er.
Für diese Häuser hier übernimmt momentan niemand die Verantwortung. Sie sind eine Falle. Sollte hier die Erde beben, werden sie alle einstürzen.
Ben Avrahami ist in der Jerusalemer Stadtverwaltung Berater des Bürgermeisters und zuständig für den Ostteil der Stadt. Avrahami ist ein junger Mann, Mitte 30, spricht Arabisch und erkennt die Fakten, versucht nicht, die Probleme in den arabischen Vierteln kleinzureden. Rund 320.000 Einwohner leben in den arabischen Vierteln Ostjerusalems mit dem sogenannten Residenzstatus. Dass die Lebensbedingungen dieser Menschen nicht denen der jüdischen Einwohner der Stadt entsprechen, räumt Ben Avrahami unumwunden ein.
Diese Unterschiede finden sich in ganz vielen Bereichen. In der Infrastruktur, der Stadtreinigung und in den Schulen und Anzahl der Klassenzimmer, die wirkliche große Abweichungen aufweisen. Das sind in etwa die zentralen Bereiche. Obwohl auch im Bereich des Rechtsvollzugs. Die Frage, wie wir dort für Recht und Ordnung sorgen, ist noch nicht geklärt. Es gibt also noch viel zu tun, nicht nur mit Bezug auf die Dienstleistungen für den Bürger, sondern auch bezüglich der Regierbarkeit.
In den Schulen Ostjerusalems fehlen mehr als 1000 Klassenzimmer. Diese und andere Zahlen verschweigt der Vertreter der Stadtverwaltung nicht. Er sieht die Ursache dafür in einer falschen politischen Annahme in der Vergangenheit.
Es stimmt, dass das Augenmerk der Entscheidungsträger des Staates Israel, von Bürgermeistern bis hin zu Ministerpräsidenten, während der letzten 50 Jahre nicht auf diese Bezirke Ostjerusalems gerichtet wurde. Ich denke, dass der Hauptgrund dafür zu sehen ist, dass hinter diesen Bezirken immer ein großes Fragezeichen stand. Zu wem gehören diese Bezirke? Wohin führt der Weg? Dieser ganze politische Limbo der Ungewissheit führte dazu, dass die Politiker Israels sich nicht auf diese Bezirke konzentrierten.
Das habe sich nun geändert, sagt Avrahami. Seit ungefähr 5 Jahren investiere die Stadt mehr, baue unter anderem neue Straßen und Klassenräume und habe die Müllabfuhr personell verstärkt. Wenn es nur nach der Stadtverwaltung ginge, sagt der Berater des Bürgermeisters, gäbe es auch mehr Baugenehmigungen für Palästinenser in Ostjerusalem. Man stoße aber auf Probleme auf Regierungsebene. Können die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in der Stadt auch ein Grund dafür sein, dass die arabischen Einwohner nun so empört sind, dass die USA Israels Anspruch auf Jerusalem als Hauptstadt anerkannt haben? Ist die Ungleichheit zum Teil auch Ursache dafür, dass Zehntausende Muslime auf die Straße gingen und gegen die Metalldetektoren an den Zugängen zur Al-Aqsa-Moschee protestierten? Brach sich damals im vergangenen Juli der generelle Frust über ungleiche Verhältnisse Bahn? Ben Avrahami sieht es nicht so und in seiner Antwort geht er auch nicht auf den friedlichen Teil der Proteste ein, sondern spricht nur über die Gewalt und den Terror, die es auch gab.
Ich denke, dass der Grund, der genannt wurde, um die Menschen auf die Straßen zu kriegen, verlogen war. Es gab so viele Behauptungen und Fehlinformationen, nach denen Israel angeblich versuchen würde, den Status quo auf dem Tempelberg zu ändern, die einfach falsch waren. Ich würde nicht sagen, dass die Menschen aufgrund der Unterschiede in der Stadt losziehen, um Terror und Gewalt zu verbreiten. Diese Verbindung lehne ich ab. Ich denke, es gibt dafür tiefere Faktoren, die sich in der eigenen Identität und in äußeren Einflüssen wiederfinden. Die äußeren Einflüsse können auch Menschen beeinflussen, deren Lebensumstände gut sind.
Ben Avrahami gibt sich insgesamt zuversichtlich. Man glaubt ihm, wenn er sagt, dass ihm die Verbesserung der Lebensumstände der arabischen Bevölkerung wichtig sei. Er ist davon überzeugt, dass etwas zusammenwächst in Jerusalem. Wenn man mit den Palästinensern in der Stadt spricht, hat man diesen Eindruck aber eher nicht. Und man fühlt sich an etwas erinnert, das Mönch Nikodemus Schnabel oben auf dem Kirchturm der Domitioabtei sagte, als er auf die Stadt blickte, die er so liebt.
Das falscheste Bild von Jerusalem ist, dass Jerusalem Schmelztiegel ist, weil hier schmilzt gar nichts. Sondern Jerusalem ist die perfektionierte Kunst, aneinander vorbeizuleben. Und eben eine Stadt, wo man sich immer mehr aus dem Weg geht, immer mehr auch kritisch beäugt, immer mehr eigentlich Parallelwelten existieren. Dass eben diese Stadt eine Stadt ist, auch voller Skepsis, voller Misstrauen, voller Abgrenzung.
Jerusalem ist im Alltag seiner Einwohner keine geeinte, keine wirklich ungeteilte Stadt. Donald Trumps Entscheidung wird an dieser Realität nichts ändern.
Leben in Jerusalem unter ungleichen Bedingungen. Sie hörten einen Beitrag von Tim Aßmann. Und hier noch ein Hinweis, wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des HR informiert werden möchten, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse religion.hr.de.